Sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen Sie ganz herzlich zur Sendung Langsamfahrt, das Magazin rund um die Eisenbahn.
Ihre Zugvorbereitungsmeldungen sind jetzt bearbeitet.
Durch die Sendung führt Podcaster und Lokführer Gregor Börner.
Herzlich willkommen zur 27. Ausgabe von Langsamfahrt. Heute wird's ein bisschen DDR-lastig, ich habe aber auch noch andere Themen. Heute haben wir einen Eisenbahn-Spielfilm, der das Tagesgeschehen in einem DDR-Bahnbetriebswerk zeigt. Außerdem Hamburg hat seine alten S-Bahnen ausgemustert. Die Bundesregierung hat das 9-Euro-Ticket angekündigt. Wir erklären mal, was dazu genau geplant ist und welche Probleme das haben wird. Dann schwelgen wir in den Erinnerungen des Eisenbahnfotografs Burkhard Wollny. Der ist zu DDR-Zeiten regelmäßig in den Osten gefahren, um dort noch Dampflokomotiven zu fotografieren. Und einen Museumsbahnverein haben wir heute auch wieder dabei. Heute geht es um Ferkeltaxen. So wurden die DDR-Schienenbusse im Volksmund genannt. An dieser Stelle begrüße ich auch noch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer am Radio, bei Radio Unerhört Marburg, bei Radio Darmstadt, bei Radio RFM und bei Radio Swupfurt. An die Radiohörer geht wie immer der Hinweis, dass ich die Interviews fürs Radio teilweise deutlich kürzen muss. Im Podcast auf langsamfahrt.de gibt es die Gespräche aber in voller Länge, also langsamfahrt.de. Und auf langsamfahrt.de findet ihr zu allen Themen auch noch weiterführende Links, sowie die Musik zum Herunterladen, die von DJ2Vic ist und der Titel heißt Die Bahn. Viel Spaß beim Zuhören. Wissen sicherlich, dass in der DDR noch sehr lange Dampflokomotiven anzutreffen waren. In Westdeutschland hatte sich die Deutsche Bundesbahn bereits Ende der 1970er Jahre das Rauchen abgewöhnt. Nach dem Ende der DDR war das übrigens eine prima Gelegenheit für viele Eisenbahnvereine, Dampfloks in recht gutem Zustand zu übernehmen. Die Dichte der Bahnbetriebswerke und Lokschuppen war damals in beiden Teilen Deutschlands wesentlich höher. Heute sieht man davon oft nur noch Ruinen entlang der Bahnstrecken. Unvorstellbar, dass dort früher einmal mehrere hundert Menschen gearbeitet haben. Wie lief eigentlich so ein typischer Tag in einem Dampflokbahnbetriebswerk in der DDR ab? Die Videogruppe Powered by Steam hat einen Film gemacht, der einen damals möglichen Einsatztag im Bahnbetriebswerk Putbus auf Rügen zeigt. In Rügen fahren heute noch Dampfloks. Der rasende Roland, das ist eine Schmalspurbahn, welche die DDR überlebt hat. Heute fahren viele Touristen mit dieser Bahn. Und in diesem Film schauen wir jetzt erstmal rein.
Ah, moin Jungs,
moin.
Heute schon wieder.
Ah, nein.
Rohre laufen und was dazu kommt, Einwärtsgerät kaputt.
Na super.
Und aber sie muss fahren.
Na.
Ihr müsst raus machen. Mit der Lok.
Ich meine, die hat uns noch nicht so häufig im Stich gelassen. Das wird sie schon machen.
Genau. Meint ihr?
Einmal kommen wir damit noch hin und zurück.
Na, das wollen wir doch hoffen, ne?
Ach, das ist alles scheiße hier. Jedes Mal das Gleiche.
Die ganze Nacht arbeiten wir schöpferisch an der Lok. Jetzt genau noch die Röhre kaputt.
Ja, irgendwas muss sie ja wieder kommen.
Das war typisch für die zwei.
Jungs, Kollegen. Wir haben bis jetzt so viel geschafft. Das hat immer funktioniert. Und dann werden wir auch in dem Fall das wieder so hinkriegen, dass die Lok fahren wird. Oder? Da sind wir uns auch einig.
Ja, irgendwas musste zwar passieren, aber hoffentlich wird es nicht schlimmer.
Wir werden das schon schaffen.
Na Dirk?
Na?
Ist mein Heizer schon was vorbereitet?
Oder? Ja, ich habe das vorher jetzt langgezogen. Ihr könnt dann raus.
Na, ist bestimmt heute Nacht wieder richtig Dreck draufgeworfen, ne? Bei der Kohle kann ich gleich wieder mit dem Haken durchgehen.
Ja, diese Kesse wäre es auch immer, ne? Ach, nee.
So, Jungs, na denn, gute Fahrt.
Jo, danke schön.
Ich spreche jetzt mit Danny Teuchert und Max Bussemaß von der Videogruppe Powered by Steam. Hallo ihr beiden.
Guten Morgen.
Hallo Gregor.
Was seid ihr denn für eine Videogruppe, wie ich euch gerade genannt habe?
Ja, wir haben, also ich mache das Hobby ja nur auch schon eine ganze Weile, seit über 25 Jahren. Und habe dann irgendwann auch mal ein Videoteam gegründet. Und parallel habe ich irgendwann mal Max kennengelernt und Patrick, der ja auch noch mit dazugehört. Und im September 19, als wir aus England wieder kamen, kam eigentlich die Idee auf von Max, dass wir uns zusammentun sollten, aus diesen zwei Videoteams eins machen und das Ganze mal ein bisschen anders aufziehen, als man das bisher so kennt, dieses übliche Video-Ding.
Was macht ihr denn für Videos in der Regel?
Also im Grundsatz her ist es, vom Grundsatz her ist es natürlich klassisch Eisenbahn-Videos. Aber wie der Name eigentlich auch immer schon gesagt hat, der Zusatz mehr als Eisenbahn, war der Gedanke halt immer, soweit das halt im Freizeitbereich möglich ist, einfach aufgrund der vorhandenen Zeit, ein bisschen mehr zu machen als die übliche Eisenbahn. Also Züge von links nach rechts kann ich natürlich überall sehen, aber am Ende ist die Eisenbahn etwas, was von Menschen für Menschen geschaffen wurde. Also gehören die auch zwangsläufig dazu. Und die Geschichten und das, was die Leute einfach bewegt, dass man Leute sieht, denen das Spaß macht, das zu bedienen, dass man Leute sieht, die das nutzen, denen das nützt, im Sinne von Güterverkehr, das ist eigentlich so das Ziel, also einfach mehr zu zeigen, als so den Zug, der von links nach rechts fährt, am besten in irgendeiner Bellingroth-Position.
Und jetzt habt ihr einen Film rausgebracht, der heißt Dampf in der DDR, Rettungsaktion auf freier Strecke. Worum geht's da drin?
Die Idee war tatsächlich, dass wir 2020 auf der Insel Rügen waren und dort sprach uns der Werkstattleiter an und sagte, ja Mensch Jungs, also der Werkstattleiter des Rasenden Rolands, das BW, das kommt ja hier bald weg, da müssten wir eigentlich nochmal was machen. Und so hatte Danny dann eine erste Grundidee gefasst, was man denn machen könnte, und die hat sich dann halt konsequent verselbstständigt und am Ende haben wir gesagt, okay, es gibt so viele Leute, die die Zeit erlebt haben, wir nicht. Also stellen wir sie so dar, wie wir sie uns vorstellen oder wie wir es halt auch vielleicht natürlich angepasst an so ein paar künstlerische Griffe halt einfach vorstellen und haben dann tatsächlich ein Videoprojekt gemacht, was in dem Umfang sicherlich bisher einzigartig ist.
Was sind das für Schauspieler, die man in dem Video sieht?
Das sind keine Schauspieler, das sind alles ansässige Mitarbeiter in der Werkstatt, Werkstattpersonal, Lokpersonal. Also keine richtigen Schauspieler.
Das sind im Zweifel Richtig. Die Leute, die da ohnehin täglich fahren.
Ja, nicht nur genau. Im Zweifel, das sind genau diese Leute. Das sind genau die Leute, die dort in der Werkstatt aktiv sind und im Fahrdienst. Die gesagt haben, okay Jungs, wir machen das am Wochenende oder wir haben gerade frei und dann ziehen wir das konzentriert durch. Und das war eine gewisse Vorplanung, dass es halt wirklich terminlich passte. Wurde dann 2-3 Mal verschoben wegen Corona. Und der letzte Anlauf hat dann gepasst und die Leute haben sich wirklich in ihrer Freizeit dann die Zeit genommen, an ihrer täglichen Wirkungsstätte noch solche Aktionen zu machen.
Wie verlief der Dreh mit dem Lokpersonal bzw. mit den ganzen Leuten, die da mitgewirkt haben?
Ja, das hat in erster Linie unheimlich viel Spaß gemacht. Also wir hatten uns ja beide recht gut vorbereitet, was ja sein muss. Es gab ein richtiges Storyboard, damit man vor Ort nun wirklich nichts vergisst, welche Szene man machen möchte. Und wir hatten eigentlich damit gerechnet, dass wir dort ankommen und wir eigentlich jedem nochmal sagen müssen, was er denn jetzt gleich zu tun hat. Das ganze Gegenteil war der Fall. Die kamen teilweise auf uns zu und hatten das Storyboard mehr oder weniger auswendig gelernt. Es gab ja von uns keine Texte, weil wir gesagt haben, wir sind alle keine Schauspieler. Wenn wir jetzt auch noch Texte zum Auswendiglernen verteilen, dann das wird nichts. Also haben wir Situationen vorgegeben, und mehr oder weniger, was soll am Ende bei rauskommen. Und ja, das hat unheimlich viel Spaß gemacht, weil die Jungs, und ich glaube, das sieht man in dem Film, einfach die waren brandheiß auf die Geschichte.
Ja, also das war wirklich die Befürchtung, wie Danny es gesagt hat. Also ich habe halt eine Woche lang abends da gesessen, bis in die Nacht, und habe das Storyboard geschrieben. Die Leute hatten, und das war eigentlich der schöne Indikator dafür, ob sie es gelesen haben, jeder hatte ja einen fiktiven Namen als Rolle. Und also die meistgewählten Vornamen, die es so in der DDR gab. die Jungs kamen quasi direkt auf uns zu und sagten, ja, ich bin ja nachher Ronny und ich hätte noch eine Idee, vielleicht, ich hätte zu Hause auch den und den Hut. Irre. Also wo du wirklich gemerkt hast, die wollten das. Und nicht, dass du halt sagen musst, okay, hast du das eigentlich gelesen? Nee, keine Zeit.
Wo kam die Geschichte her? Habt ihr euch die ausgedacht?
Ja, das war komplett selbst ausgedacht.
Also um es mal kurz zusammenzufassen, in dem Film fährt eine Lok raus, die von vornherein einen kleinen Schaden hat. Während der Fahrt wird es schlimmer und dann muss sie letzten Endes abgeschleppt werden. Es sind auch wirklich tolle Aufnahmen drin zu sehen, dann auch gerade so im Morgenlicht mit zwei Dampfloks davor. Habt ihr toll eingefangen, auch gerade mit dem Licht. Das war wahrscheinlich frühmorgens großteils.
Das war frühmorgens und in der Nacht oder am Ende der Nacht, die wir durchgedreht haben, nicht im Sinne von, dass wir komplett verrückt geworden sind, sondern wir haben tatsächlich von abends um 21 Uhr, das war ja die Nacht der Zeitumstellung, dass wir gesagt haben, ja, also wenn es dennoch noch nachher noch eine Stunde abgezogen wird, dann lass uns später anfangen und wir müssen ja morgen früh die Szenen machen auf der Strecke, dann machen wir durch. Das hat man nachher auch allen angemerkt. Ja, und was wir natürlich noch dazu sagen müssen, an den beiden Morgenden davor und danach hätten wir das so nicht hinbekommen, weil es nämlich bedeckt gewesen ist. Also es war genau dieser eine Morgen, wo die Sonne rauskam.
Du hast natürlich alles handwerklich selbst in der Hand, aber das Wetter nicht. Das war schon sehr großes Glück. Und es war tatsächlich so, dass wir gemerkt haben, okay, also die Grundstruktur war halt so, die Jungs müssen natürlich irgendwie weiter arbeiten gehen, beziehungsweise es war am Wochenende, aber man will die jetzt ja auch nicht, indem man jetzt irgendwie mehrere Nächte durchmacht, aus dem normalen Rhythmus rausziehen. Und deswegen war eigentlich der Gedanke, okay, wir drehen halt abends und dann für den Sonnenaufgang fahren wir ganz früh morgens los. Und dann kam irgendwann der Vorschlag, ey Jungs, die Zeitumstellung jetzt im März, das ist zu haarig, dann lass uns doch einfach direkt losfahren. Und so ergab sich das halt, dass halt in Seelfitz, wo diese Szenerie stattfand, das Liegenbleiben und das Abschleppen, das ist eigentlich ist quasi eine Hochebene, kann man sagen, ein Stück weit, wo es eigentlich wirklich immer extrem windig ist. Es war komplett windstill und auch da hat man wirklich gemerkt, was für eine Lust die Leute haben. Man muss sich das so vorstellen, der LR, also der Lehrreisezug, ist dann komplett mit beiden Lokomotiven dorthin gefahren, in völliger Dunkelheit. Und es war, bevor dieser Sonnenaufgang war, bitter, böse, kalt. Und wir waren Danny, ich glaube, wir waren da, so kurz nach vier stand da alles schon bereit. Ja, und ich habe auch gedacht, jetzt kippt die Stimmung, weil alles war von Eis überzogen, auch die Wagen, die ja noch nicht beheizt waren. Und wir mussten, okay, bis jetzt aber die Dämmerung beginnt, ist noch eine Stunde. Das haben alle gut überbrückt, wir haben dann noch Fotos gemacht. Das war wirklich einmalig gut, ja.
Wenn man sich den Film anschaut, sieht man sehr, sehr viele Details, bei denen man erkennen kann, das ist oder könnte in der DDR gewesen sein. Man sieht Trabis, man sieht Wartburgs, Erich Honecker hängt an der Wand, ein FDJ-Logo hängt im Hintergrund. Wie schwierig war es da, die ganzen Details einzubauen?
Das war im Endeffekt gar nicht so schwierig. Wir hatten, was wir schon vom Sommer des Jahres davor wussten, dass wir mit Autos versorgt werden können, weil dort auch Verrückte im positiven Sinne sind, die jetzt nicht nur bei der Dampflok oder die täglich mit der Dampflok arbeiten, sondern auch noch Trabi nebenbei fahren und tatsächlich nur Trabi. Die kennen wieder Leute, der fährt noch in Wartburg und schon hatten wir eigentlich relativ schnell zumindest schon mal die Autos zusammen. Der Herr, der den Lokleiter oder den Werkstattleiter spielt, der Sebastian Werner, ist in der DDR geboren und hat mehr oder weniger noch den ganzen Keller voll mit irgendwelchen Utensilien. Und zur Not wurden halt noch welche auf Flohmärkten beschafft. Das war eigentlich nicht das Problem. Es war nachher nur wichtig, wo bauen wir sie ein, was vielleicht manchmal nicht ganz passend gewesen ist. Aber was wir ja auch immer so ein bisschen vermitteln wollen, seht das Ganze auch mal mit so einem Augenzwinkern. Also ich kann nicht erwarten, dass ich im Jahr 2022 mit diesem Budget, was wir haben, einen Film drehen, der dich in die DDR-Zeit versetzt, wie es sich gehört. So, das ist einfach nicht möglich. Dazu hätten wir ja schon mal die Werkstatt ausräumen müssen. Da sind ja Werkbänke dabei oder Maschinen, die gehören da nicht hin. So, aber mit dem, was wir machen konnten, haben wir das, glaube ich, ganz gut auf die Reihe bekommen.
Also man muss ja dazu sagen, was diese Utensilien angeht, ist das halt wirklich sehr interessant. Wir haben noch über eBay Kleinanzeigen diese alten Zigarettenschachteln besorgt, die Juwel-Zigaretten. Der Kollege, der die verkauft hat, der war von der Idee, die wurde ihm mal kurz mal umrissen, ganz angetan und meinte auch noch, er hätte noch einen alten Kumpel, der hat einen BMW aus Eisenacher Fertigung, also auch ein Ostfahrzeug, was man zur Verfügung stellen könnte. Andersrum wurden die Bilder, die hingen, also von Honecker oder irgendwelche Reichsbahnschilder, die es ja noch gab, also Tag des Deutschen Eisenbahners und so weiter, die ja auch in diesem Pausenraum beispielsweise hingen. Als ich die bei der Druckerei abgeholt habe, weil das kann ich ja zu Hause in der Größe nicht drucken, wurde ich schon gefragt, was ich denn damit eigentlich möchte. Das war schon, war auch schon eine Erfahrung für sich, weil das fanden die irgendwie ja nicht so lustig, will ich nicht sagen, aber es hat schon für Aufregung gesorgt, ja.
Danny Teuchert und Max Bussemaß von Powered by Steam haben einen Film gemacht, Dampf in der DDR, Rettungsaktion auf freier Strecke. Vielen Dank, dass wir mal drüber quatschen konnten.
Dankeschön.
Bitte, hat Spaß gemacht.
Der Film dauert übrigens 22 Minuten und man findet ihn bei YouTube. Er heißt Dampf in der DDR, Rettungsaktion auf freier Strecke. Ich habe ihn aber auch verlinkt auf langsamfahrt.de unter der Ausgabe 27. So ein bisschen Fachsimpel nenne ich es ja immer wieder gerne, wenn ich mich mit Michael Frömming unterhalte. Er ist der Chefredakteur der Eisenbahnzeitschrift Der Schienenbus. Die Zeitschrift entsteht übrigens ehrenamtlich von einigen Freiwilligen und heute blicken wir zuerst nach Hamburg. Ich spreche jetzt mit Michael Frömming, Chefredakteur der Zeitung Der Schienenbus. Hallo Michael.
Hallo Gregor.
In Hamburg gibt es neue S-Bahnen, beziehungsweise es gibt auch noch alte S-Bahnen, aber die verschwinden jetzt, damit dann da die neuen fahren können. Die Rede ist von der Baureihe 472. Wie kann man sich die vorstellen?
Ja, also das ist Geschmackssache. Das ist so ein 70er-Jahre-Style. Der ist 1974 in Betrieb gegangen bei der Hamburger S-Bahn. Wurde damals mit einer großen Feier vorgestellt. Das ist ein ziemlich kantiges Fahrzeug und hatte damals dann diese Vorgängerbaureihen Baureihe 471 bzw. 470 ersetzt. Das waren noch mehr so runde Formen. Die sind, davon gibt es auch noch museumserhaltene Fahrzeuge. Aber dieser in den 70er Jahren entwickelte Triebzug, der ist jetzt tatsächlich abgestellt worden und durch die moderne Baureihe 490 ersetzt worden. Und das war jetzt nochmal ein großes Thema natürlich in Hamburg, wo viele Eisenbahnfans natürlich unterwegs waren. Und wir haben einen Fotobericht gemacht.
Was in Hamburg ja auch eine Besonderheit ist, hat es mit Berlin eigentlich ziemlich gleich. Das sind ja Elektrofahrzeuge, aber die haben keinen Stromabnehmer, sondern seitlich eine Stromschiene. Das ist eigentlich so eine Hamburger und Berliner Besonderheit. Das gibt es ja sonst in Deutschland bei S-Bahnen überhaupt nicht.
Nee, das ist natürlich den Umständen geschuldet, dass es damals auch schon Tunnelplanung gab. Berlin natürlich ganz besonders. Und das ist eine Kostenfrage, dass man natürlich für eine Oberleitung dann auch einen höheren Tunnel benötigt. Das ist eine Kostenfrage. Und in Hamburg ist es natürlich spannend, dass es dann ja auch S-Bahnen gibt, die inzwischen aber auch mit Oberleitungsbetrieb unterwegs sind. Also wo dann die Schiene, und das ist ja Neugraben Richtung Buxtehude, auch vor rund 10, 15 Jahren gemacht worden, dass man praktisch mit der Seitenschiene fährt und dann ab Gleichstrom und nachher auf die normalen DB-Oberleitungsanlagen wechseln kann. Und dann fährt der Pantograph hoch und dann hat man sich eben diese zusätzliche Seitenschiene gespart. Dort auf dem Land ist natürlich auch kein Tunnel. Das ist natürlich eine besonders spannende Geschichte.
Das macht es natürlich, was die Fahrzeuge angeht, dann wieder teurer. Da muss im Zweifel eine Eigenentwicklung dann für gebaut werden, die dann auf der S-Bahn-Strecke fahren kann. Da ist ja dann diese neue Baureihe entstanden, die halt dann auch nur in Hamburg fahren kann. Anderswo in Deutschland kann man praktisch jedes Eisenbahnfahrzeug auch irgendwie als S-Bahn-Fahrzeug nutzen. Beispiel Hannover, da sind jetzt Stadler-Flirt-Triebwagen als S-Bahn unterwegs.
Ja, das ist natürlich den alten Umständen geschuldet, dass es der wirklich über 100 Jahre altes System da bald ist, wo damals eben die Rahmenbedingungen das noch nicht hergegeben haben. Und damals war es dann natürlich günstiger, und da waren die technischen Möglichkeiten noch gar nicht. Es gab ja gar nicht die Elektrifizierung mit den Oberleitungen vor 100 Jahren. Das ging ja irgendwann da gerade los. Und da hat man natürlich für die Stadtbahnsysteme U- und S-Bahn geguckt, dass man das nicht dampfbetrieben macht in den Tunneln. Das macht ja wenig Sinn, sondern eben elektrisch betreibt. Und das war dann vor 100 Jahren und mehr als vor 100 Jahren der aktuelle Stand der Technik. So, das entwickelt sich weiter. Und inzwischen ist es ja auch, finde ich, eine technische spannende Geschichte, dass man mit hybriden Fahrzeugen entweder mit verschiedenen elektrischen Einrichtungen unterwegs sein kann oder eben teilweise per Diesel oder jetzt auch wieder die Renaissance des Akkus hat. Und das ist doch auch für das Thema Eisenbahn eine tolle Herausforderung.
Wenn man sich den 472 so anschaut, hat er durchaus Ähnlichkeit mit der S-Bahn-Baureihe 420. Sind drei Wagen, die auch nicht durchgängig begehbar sind. Also wenn man einmal durch den Zug laufen will, muss man tatsächlich zweimal den Zug verlassen.
In der Tat, wobei ich finde jetzt so die Frontpartie ist mit 420ern nicht so richtig vergleichbar.
Nee, die Front nicht, aber der Rest so ein bisschen.
Das kann man sagen, das ist in der Tat, das stimmt. Also da hast du recht, das sehe ich jetzt auch so zum ersten Mal, muss ich gestehen. Ich bin ja auch oft 420er gefahren die letzten Jahre. Da gibt es gewisse Ähnlichkeiten, gar keine Frage.
Ja, vorne einfach nur glatt, gerade runter, überhaupt nichts Aerodynamisches. Also da waren sie damals noch nicht so dahinterher. Aber damals gab es ja noch einige Baureihen, die vorne eher strack runtergingen.
Ja, aber es gab eben auch bei uns im Team da Diskussion. Es gibt einige, die finden das richtig cool. Das ist so ein 70er-Jahre-Design. Ja, also da hat jeder so seinen eigenen Geschmack.
Ja, das ist auf jeden Fall der Zeit geschuldet. Da war halt alles ein bisschen eckiger. Sieht man ja auch, wenn man sich einen Golf anguckt, einen alten Golf 2 oder Golf 1, das ist einfach kantig. Das war halt damals alles so. Was hat sich denn die S-Bahn Hamburg zur Verabschiedung dieser Baureihe so überlegt? Was haben die gemacht?
Ja, die haben noch eine schöne Abschiedsfahrt gemacht und da gibt es auch wunderschöne Fotos, die auch entstanden sind. Also entlang der normalen Routen hat man natürlich da auch überall Fotografen entlang der Strecke gesehen. Das haben wir dokumentiert. Und man hat jetzt ja auch im Bereich der Hafen City auch jetzt ganz neue Fotostellen, wo natürlich auch die Stadt Hamburg ihr Gesicht die letzten Jahre extrem verändert hat. Und das geht ja auch immer weiter in Hamburg. Und da hat man natürlich versucht, nochmal dieses Fahrzeug, was ja auch für Hamburg steht, ganz symbolisch, nochmal ins rechte Licht zu rücken. Aber natürlich auch die ganz klassischen Fotos aus den Tunnelanlagen, davon haben wir auch eins drin, das gehört sich einfach so. Das ist eigentlich, ich verbinde das auch immer, wenn ich in Hamburg unterwegs gewesen bin, die Baureihe 472, das Heulen in den Tunnelanlagen und das gehört irgendwie zusammen. Und auf der anderen Seite natürlich auch in den Hamburger Vororten haben wir auch Fotos drin. Auf dem Weg nach Bergedorf, das ist natürlich auch dort toll, da gibt es ja noch Flügelsignale zu bewundern. Nicht schlecht. Und zum Schluss war sie auch noch unterwegs Richtung, wie gesagt, Bergedorf. Und das ist eben so ein bisschen das symbolische Hamburg und die Vorort-Eisenbahn.
Heißt, der kam auch an Orte mal hin, wo er sonst gar nicht mehr anzutreffen war, planmäßig?
Auf der Abschiedsfahrt schon. Aber ansonsten ja, war der zum Schluss Richtung Bergedorf dann hauptsächlich zu sehen. Und natürlich, wie es so ist, hier und da nochmal als Ersatz. Aber ansonsten ist er jetzt einfach weg. Dafür gibt es jetzt die Baureihe 490. Das ist ja dann natürlich so ein moderneres Design und die ist jetzt überall im Stadtbild natürlich zu sehen.
Michael Frömming von der Zeitung Der Schienenbus, vielen Dank.
Vielen Dank, Gregor.
Durch den Ukraine-Krieg sind Kraftstoffe sehr teuer geworden. Und da in Deutschland Autos ein Heiligtum sind und unsere Bundesregierung den Präsentkörben der Autoindustrie gerade nur so hinterherrennt, ließen sie sich natürlich wenig beeindrucken von Stimmen, die sich darüber beklagten, dass man in Deutschland nicht mehr billig Auto fahren kann. Die Folge war eine Spritpreisbremse, um das Autofahren schön weiter zu subventionieren. Denn der Deutsche will ja billig fahren. Jetzt haben wir aber einen bevorstehenden Klimawandel. Und außerdem werden Kraftstoffe ohnehin gerade immer teurer. Ich bin mal gespannt, was da in den nächsten Jahren noch so alles kommt. Offenbar als eine der ersten Bundesregierungen überhaupt hat man begriffen, dass Mobilität nicht nur zwangsläufig das Auto bedeuten muss. Neben dem Spritpreisdeckel wurde auch günstiges Bahnfahren beschlossen. Dabei rauskam das 9-Euro-Ticket, gilt jeweils im Juni, Juli und August 2022 und gilt in allen Nahverkehrszügen in Deutschland. Busse kann man übrigens auch mit diesem Ticket nutzen. Abokunden und Jahreskartenbesitzer bekommen diese Differenz übrigens erstattet. Also, für 27 Euro den Nahverkehr 3 Monate in ganz Deutschland nutzen. Klingt eigentlich nach einer prima Idee, wenn nur nicht jetzt schon absehbar wäre, dass das dann vielleicht auch alle nutzen wollen. Heißt, in den Zügen könnte es ziemlich voll werden. Der Fahrgastverband Pro Bahn fordert nun eine Kapazitätserweiterung. Ich spreche jetzt mit Peter Cornelius vom Landesverband Pro Bahn Berlin-Brandenburg. Hallo, Herr Cornelius.
Guten Morgen.
Die Politik bringt dieses 9-Euro-Ticket auf den Weg. Sie nennen es irreführenderweise 9 für 90. Eigentlich müsste es ja 9 für 30 oder 27 für 90 heißen. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Was ist denn da ganz grob geplant?
Ja, was geplant ist, das kristallisiert sich eigentlich jetzt Stück für Stück mehr heraus, weil es ist natürlich in dieser Nachtsitzung der Koalitionsfraktionen diese Formel entstanden, die natürlich erstmal vielleicht eine griffige Formel ist, aber wo sich dann nachher natürlich viele im Detail gefragt haben, wie sollen wir das denn jetzt auch realisieren? Und es gibt jetzt unterschiedliche Sichten. Es gibt nun Sichten auch teilweise von unserem Bundesverband geäußert, alles Populismus oder es gibt Chaos. Die Eisenbahnergewerkschaft äußert das auch. Aber sehr viele der Beteiligten, auch der Verkehrsunternehmen, sehen es so nach den Gesprächen oder Kontakten, die ich bisher gesehen habe und Äußerungen, die ich gesehen habe, als Chance. Und zwar als Chance, quasi Leute zum Umstieg, Fahrgäste, Autofahrer zum Umstieg in den ÖPNV zu bringen. Und wir müssen ja auch mal sehen, wir haben die positive Situation, dass eigentlich früher sonst immer in solchen Situationen nur irgendwelche Entlastungsüberlegungen zugunsten von Autofahrern gemacht wurden. Und hier hat sich wahrscheinlich, meine Vermutung, eben in dieser Nachtsitzung die Grüne Partei innerhalb der Koalition durchgesetzt und hat gesagt, okay, wir müssen aber auch was für die Pendler und sonstige Nutzer des ÖPNV machen. Und daraus ist eben dieses Schlagwort, was natürlich von den Tagen nicht so genau passt, aber was eben eine griffige Formel ist, entstanden.
Ja, das merkt man in Deutschland immer wieder. Mobilität wird mit Autofahren gleichgesetzt. Daher gut möglich, dass dieser Vorschlag auch aus der Grünen Partei kam, da auch etwas für die Bahn zu tun. Zumal wir noch einen Klimawandel haben. Das geht jetzt so am Rande immer mal ein bisschen unter. Dass wir eine Mobilitätswende brauchen, steht ja völlig außer Frage. Jetzt habe ich schon sehr häufig gehört von vielen Menschen, ah, das werde ich nutzen, vor allem so am Wochenende, um Ausflüge zu machen. Und dann wurden so die typischen Ausflugsregionen genannt, Rhein-Mosel, Lahn, Franken, Allgäu, Schwarzwald, Nord- oder Ostsee. Das konzentriert sich ja dann vielleicht schon auf Regionen, wo es dann in den Zügen auch erstmal voller werden kann.
Das ist eben eine Vermutung und das ist, sagen wir mal, auch die Spekulationen und die Überlegungen, die eben auch zu Aussagen meines Bundesverbandes geführt haben, wo eben auch noch in der Erinnerung ist das sogenannte schöne Wochenende-Ticket, was es vor 15, 20 Jahren gab, was dann auch zu entsprechenden Überfüllungen führte. Ich selber habe das damals konkret in der Bundesrepublik nicht mitgekriegt, weil ich damals beruflich in Luxemburg gearbeitet habe und das vielleicht am Rande mitgekriegt habe, aber nicht aus konkreten Erfahrungen. Deswegen kann ich da aus eigener Sicht nicht mitreden, wie es damals bei diesem schöne Wochenende-Ticket war und wie weit eben diese Aussagen, es gab halt damals auch Überfüllung zutreffen. Es gibt natürlich teilweise auch jetzt schon Überfüllung in den Zügen, auch zu normalen Konditionen, wenn Leute halt von Berlin mit Fahrrädern an die Ostsee fahren wollen und ähnliches. Das heißt, hieraus resultieren unsere Aussagen vom Landesverband, dass wir sagen, wir fordern mehr Züge. Es ist natürlich so, da bin ich natürlich auch realistisch. Erstens mal, um mehr Züge zu fordern, müsste die Politik von Berlin und Brandenburg oder auch die Politik in den anderen Bundesländern Entscheidungen treffen, dass eben den Verkehrsverbünden, sofern welche existieren in den Ländern, es gibt ja auch nicht überall Verkehrsverbünde, dass den Verkehrsverbünden mehr Geld für mehr Züge zur Verfügung gestellt werden würde. Ob diese Entscheidung irgendwie getroffen wird, auch vielleicht unwahrscheinlich. Wenn das wirklich der Fall wäre, dann müsste man, hätte man natürlich das nächste Problem, hat man diese Züge überhaupt? So viele Reservezüge irgendwo wird es nicht geben. Da ist halt die Frage, was können die Verkehrsverbünde umschichten, sodass möglicherweise für diese Fahrten am Wochenende, wo man vermutet, dass Strecken überfüllt werden, vielleicht mehr Züge fahren. Dann ist natürlich die nächste Frage, hat man denn auch die Lokführer dann, die Züge fahren? Und die allerletzte Frage ist, passen diese ergänzenden Züge überhaupt jetzt quasi, so ganz mal einfach formuliert, zwischen rein in den Fahrplan? Sodass auch wirklich jetzt eben statt jede Stunde Einzug jetzt der Regionalbahn irgendwie an die Ostsee fahren würde, auch gegebenenfalls mit Umsteigen irgendwo in Mecklenburg-Vorpommern, jetzt von Berlin aus gesehen, passt da jetzt noch etwas rein, damit man noch einen Zug jede halbe Stunde macht. Und was eben aus Sicht der Verkehrsunternehmen und auch der Verkehrsverbünde, auch Sicht auch der Fahrgastverbände vermieden werden sollte, dass das eben bei Fahrgästen große Enttäuschungen gibt und Leute auch, die zum Beispiel jetzt über diesen Fahrradausflug nachdenken, dann halt am Bahnsteig stehen und mit ihren Fahrrädern nicht mitgenommen werden, weil der Zug eben voll ist. Und all diese Befürchtungen sind durchaus nicht unrealistisch, aber es ist halt die Frage, was kann man machen, um das zu vermeiden? Und wir haben ja auch vor dieser 9-für-90 Entscheidung haben wir ja nun auch schon über Verkehrswende oder Mobilitätswende gesprochen und gesagt, wie können wir mehr Leute dazu bewegen, halt vom Auto möglicherweise in den Zug umzusteigen. Jetzt kommen halt zwei Faktoren dazu. Erstmal wird der Sprit teurer und zweitens mal kommt diese Entscheidung. Ja, diese Entscheidung kommt eben auch natürlich in eine Zeit, Juni, Juli, August, wo sie voraussichtlich stattfinden wird, wo normalerweise auch viele Bauarbeiten gemacht werden und Baustellen sind. Auch das kann gegebenenfalls ein Problem sein. Das heißt, ich will aber nicht nur Probleme aufzeigen. Ich meine, man muss irgendwie versuchen, alles zu tun, dass es auch Lösungen gibt und dass es auch für einige, die halt der Ferienverkehr und die Wochenendausflüge sind das eine, aber eben der Pendler, der vielleicht bisher mit dem Auto fährt und überlegt, kann ich das eben auch mit der Bahn machen, im Rahmen meiner Möglichkeiten, der sollte halt auch ein sinnvolles Angebot haben. Und es sollte auch nach diesen 3 Monaten auch irgendwie Anreize geben, damit es entsprechend sinnvoll weitergeht.
Jetzt sagten Sie schon, das fällt auch genau in die Urlaubszeit. Juni, Juli, August, da sind viele Leute ohnehin im Urlaub. Gerade dann könnten Züge auch in der Woche voller werden. Aber kommen wir nochmal zum Wochenende. Da haben wir ja die Situation in Deutschland, dass ohnehin Züge schon sehr voll sind, gerade mit Fahrrädern. Gerade so Rhein-Mosel-Lahn aus Erfahrung, da ist am Wochenende schon nicht mehr viel möglich. Gerade Fahrräder bleiben dann auch oft stehen, weil Züge zu voll sind. Was wäre denn der Kompromiss statt mehr Züge, einfach längere Züge, dass man noch einen zweiten Triebwagen dranhängt?
Das ist immer die einfache Vorstellung jetzt auch von Ihnen. Das ist aus dem folgenden Grund vielfach nicht möglich. Erstmal, weil die Technik von den ausgeschriebenen und betriebenen Zügen so sein müsste, dass man das tun kann und dass man auch diese Triebwagen hätte, die man dranhängen könnte. Aber das praktische Problem ist, wenn der Zug dann länger wird, ragt er über den vorhandenen Bahnsteig hinaus. Und dann darf aus Sicherheitsgründen in dem Teil des Zuges, der über den Bahnsteig hinaus ragt, die Türen nicht geöffnet werden. Das heißt, das kommt zu weiteren Problemen, dass man dort gar nicht ein- und aussteigen kann. Man kann natürlich dann durch den Zug gehen, aber das ist alles eben keine Lösung. Die Lösung ist aus meiner Sicht eher, wenn sie denn machbar ist, eben mehr Züge zu fahren, dass eben statt einem Zug einmal die Stunde 2 Züge fahren in normaler Länge, die eben auch an allen Bahnsteigen halten kann und ähnliches.
Ich meine jetzt schon auch Strecken, an denen die Züge zu Berufsverkehrszeiten ohnehin länger fahren und nur am Wochenende kürzer fahren. Da meinte ich durchaus, dass man da mit der Berufsverkehrreserve am Wochenende da die Züge ohne größere Schwierigkeiten verlängern könnte, wenn sie unter der Woche da eh schon länger fahren.
Ja, das stimme ich Ihnen ja zu. Das muss eben im einzelnen Detail und deshalb auch unsere Forderung, mehr Züge fahren von den Verkehrsunternehmen, die jetzt im Auftrag der Verkehrsverbünde fahren, geklärt werden. Das heißt, hier in der Region Berlin-Brandenburg, in anderen Regionen genauso, muss halt der VBB mit den Verkehrsunternehmen, die in seinem Auftrag und unter seiner Bezahlung auf bestimmten Strecken fahren, genau das überlegen. Gibt es eben die Möglichkeit, diese Züge, die wegen Pendlern in der Woche länger fahren, dann halt auch am Wochenende so einzusetzen? Auch das kann ich jetzt im Detail nicht beantworten, sondern das muss jedes einzelne Verkehrsunternehmen von seinen Planungen mit dem Verkehrsverbund klären.
Schauen wir mal, wie es wird. Peter Cornelius vom Landesverband Pro Bahn Berlin-Brandenburg. Vielen Dank.
Bitte schön.
Bereits vor dem Interview über den DDR-Film schon angesprochen, konnte man in der DDR noch sehr lange Dampflokomotiven im täglichen Dienst antreffen. Das war auch beliebt bei Eisenbahnfotografen. So zog es immer wieder welche in die DDR, um dort noch Fotos zu machen, die in Westdeutschland so nicht mehr möglich waren. Die DDR fand das aber alles andere als lustig. Sie vermutete ja gleich hinter jedem Eisenbahnfotograf einen Spion aus dem Westen. Außerdem war das Fotografieren von Eisenbahn verboten. Das wurde auch oft mit dem Fotografieren von Militäreinrichtungen gleichgestellt. Davon ließen sich aber immer wieder Fotografen nicht abschrecken und reisten trotzdem in die DDR ein, um zu fotografieren. Nicht wenige mussten auch ihre belichteten Filme an der Grenze abgeben und reisten mit leeren Händen nach Hause. Nach der Wiedervereinigung wunderten sich auch so manche dann über eine ziemlich dicke Stasi-Akte. Ich unterhalte mich nun mit einem Fotograf, der bei der Ausreise immer Glück hatte. Burkhard Wollny. Er hat bereits ein Buch veröffentlicht, in dem es zu den Eisenbahnbildern auch die Stasi-Berichte gibt. Das Buch heißt Geheimsache Reichsbahndampf. Außerdem läuft gerade im Deutschen Technikmuseum in Berlin, findet man übrigens im Gleisdreieck der U-Bahn, eine Bilderausstellung, in der Burkhard Wollny Alltag an Schienen in der DDR zeigt. Die Ausstellung läuft übrigens noch bis zum Februar 2023. Ich spreche jetzt mit Burkhard Wollny. Guten Tag, Herr Wollny.
So, guten Tag.
Sie haben ein Buch geschrieben, Geheimsache Reichsbahndampf. Sie haben auch gerade eine Bilderausstellung am Laufen im Deutschen Technikmuseum in Berlin. Alltag an Schienen, läuft noch bis zum Februar 2023. Und Sie waren früher oft in der ehemaligen DDR, um da Eisenbahnbilder zu machen.
Ja, das ist richtig.
Allerdings war das nicht immer so ganz einfach. Die DDR dachte nämlich, Sie sind eigentlich ein Spion und tarnen sich nur als Eisenbahnfotograf.
Ja, aber wir waren immer an dieser Grenze Hirschberg, da kann man ja rüberfahren, ne? Da waren wir äußerst höflich zu diesen Beamten. Und das hat was, die haben uns schließlich dann einfach durchgewunken. Ne? Aber was wir wirklich machen, ich habe immer gesagt, wir fahren nach Dresden, tolle Stadt, von wegen, ich bin ins Erzgebirge, irgendwo habe die Dampfloks fotografiert, aber das wussten die ja nicht, die Grenzer.
Ja, ist ja im Zweifel dann auch ein Ausflug ins Erzgebirge, was man denn da macht.
Ja, das geht noch. Also wir sind also im Hirschberg sind wir mindestens 100 Mal dort durch, nicht? Und die haben dann schon geguckt, ach, jetzt kommt die wieder und so, nicht? Und wir waren immer recht freundlich zu den Grenzen. Das ist sehr wichtig gewesen, nicht?
Ja, kann ich mir vorstellen. Die ja eigentlich eher, da hieß es ja immer ein falsches Wort und man sitzt eine Stunde länger hier.
Ja. Da hat sich Freundlichkeit mit Sicherheit ausgezahlt.
Ja, sicher. Einer war da, der stand immer ungefähr 50 Meter weg und hat eine ganz große Sonnenbrille gehabt. Und der stand immer am gleichen Ding, wo wir dann durchgefahren sind. Aber er hat nichts gesagt und nichts. Wir hatten es nur irgendwie komisch angeguckt. Nicht? Und natürlich nach 20, 30 Kilometer war dann ein Wartburg unter uns hinterher. Nicht? Und hat uns verfolgt.
Können Sie überhaupt zählen, wie oft Sie in der DDR waren?
Oh, ja, ich zählen könnte ich das schon, aber das ist möglicherweise mindestens 100 Mal, ne?
Also wirklich häufig. Ich glaube, so oft Sie war dann kaum ein westdeutscher Bürger ausflugsmäßig in der DDR.
Na, das ist vollkommen richtig. Da gab's, weil die Grenze, das war für die meisten Leute, waren das irgendwie unangenehm, nicht? Und die haben dann irgendwas falsch gemacht oder falsch gesprochen, die Leute da, nicht? Und dann wird man beiseite gewunken, nicht wahr? Und dann wird das ganze Ding, das Auto auseinandergenommen. Ne? Und das habe ich verhindert, Gott sei Dank.
Mitte der 70er Jahre ging das so los bei Ihnen. Wie sah denn der Eisenbahnalltag in Westdeutschland da noch aus? Da wurden die Dampfloks ja allmählich weniger und irgendwann waren sie ja dann auch nicht mehr zu sehen.
Ja, das ist richtig, ja. Das wurde immer weniger. Es kommt halt auf das Motiv an. Das könnte ja sein, dass noch irgendwo was ist, also Schmalspurbähnchen oder sowas, ne? Aber das war im Westen war da nichts mehr, ne?
Und dann wurde es hier dünner und Sie sind auf den Osten ausgewichen. Wie sah denn der Eisenbahnalltag in der DDR aus?
Na, man hat sich eigentlich, sind wir erstmal zügig nach der Grenze. Bestimmte Städte haben wir dann besucht, ne, und geguckt, was da ist. Man wusste ja, wo ungefähr die Dampfloks fahren. Ne? Dresden zum Beispiel, im ganzen Osten und natürlich im Erzgebirge. Da fahren heute noch diese kleinen Dampfloks, so wie damals. Ne?
Also ja, auf den Schmalspurbahnen, da ist ja noch einiges erhalten geblieben, ja auch für touristische Regionen da. Aber da war auch der Normalfall, dass auf den Hauptstrecken eben auch Dampfloks noch fuhren. Wie konnte man sich denn hier in Westdeutschland darüber so gut informieren, wie um die Touren zu planen? Ja, Internet gab es ja noch nicht.
Ja, die Berliner Eisenbahnfreunde, die wussten das und das sind meine Freunde und da haben wir uns mal sofort beschäftigt damit, wie fährt man dahin, wie macht man das, Grenze und so weiter. Und das war sehr wichtig, dass man mit den Berlinern zusammengearbeitet hat, nicht? Weil das war schon ein bisschen merkwürdig und heimlich, wenn man an der Grenze steht und dann kommen die ganzen Typen daher, Kofferraum auf, Motorhaube auf, Sitz vorschieben und so weiter. Ne? Aber man hat sich dann dran gewöhnt an diese Untersuchung.
Als Sie angefangen haben, damit in der DDR Eisenbahn zu fotografieren, haben Sie da schon geahnt, dass die Stasi Sie beobachten wird?
Nee, keinesfalls. Ich wusste bloß, das war halt das Gerücht, dass da irgendwas sei. Ne? Aber ich habe die Typen habe ich gar nicht gesehen. Da gibt es einen Vorgang. Ich fahre von Hirschberg rein und wollte dann nach Berlin fahren, also irgendwo fotografieren. Und hinter mir war ein Wartburg. Ne? So, und dann bin ich bei der nächsten Ausfahrt bin ich runtergefahren von der Autobahn, der Wartburg hinterher. Ich habe links geblinkt und bin dann aber rechts abgebogen mit Vollgas. So. Und bis nach Triptis, ne? Und dann in Triptis bin ich wieder zurück und da kam der mir entgegen, der Typ, da war eine Frau drin mit Sonnenbrille und noch der Chauffeur, ne? Und dann war aus, ich war schneller wie die, ne? Also das war schon spannend.
Also die Westautos waren natürlich etwas flotter wie die
Wartburg.
Also die Abhängen, das hat schon funktioniert oder eben austricksen, aber da macht man sich doch eigentlich auch nur verdächtiger mit.
Ja, sicherlich, klar. Aber da kam da nichts hinterher, nicht? Weil wir sind so flink gewesen. Grundsätzlich haben wir geguckt, wo man rausfährt, nicht? Dann muss man erstmal warten und so, nicht? Also mir hat alle Filme, die ich dort gemacht habe, alle habe ich nach Hause gebracht. Es gibt Freunde, die haben es abgegeben. Die mussten das abgeben. Ne?
In Ihrem Buch sind ja einige der Stasi-Berichte auch mit drin und da stehen ja auch zum Teil Unwahrheiten drin, dass sie auch militärische Sachen fotografiert haben sollen.
Ja, das ist ein Witz. Das kann gar nicht sein. Da machen wir einen großen Bogen um sowas, nicht?
Wenn ich mir so einige Bilder angucke, sehe ich da durchaus auch immer mal Menschen mit drauf. Also Menschen, die auf dem Bahnsteig sitzen, auf den Zug warten und so. Ja, das haben Sie dann auch so, Sie haben dann nicht nur versucht, den Zug einzufangen, sondern auch so das Drumherum?
Ja, natürlich, klar, da sind auch natürlich Bürger davon. Ja, da habe ich welche schon in in Thüringen, wo da eine Tenderlokomotive fuhr, da habe ich solche Aufnahmen gemacht, wie die Leute da her marschieren und hinten kommt schon die Dampflok da. Das ist irgendwie auch Leben in dem Foto. Ne?
Wäre heute auch wieder schwierig, da müsste man jeden fragen. Und ja, damals so ging das?
Ja, gehen sogar lacht noch teilweise nicht.
In dem Buch Reichsbahn dampft, da schreiben ja auch noch, ich vermute mal Freunde, mit denen Sie damals da gemeinsam die Bilder gemacht haben, einige Geschichten. Ja. Da ist zum Beispiel die Geschichte von 1981 drin, die heißt Die letzte Verwarnung und die Stasi wollte die belichteten Filme haben.
Ja, das haben einige, haben die Filme abgeben müssen. Auf der Autobahn, da die waren, die, das weiß ich noch, das war tragisch, nicht? Also ich habe mich immer höflichst bemüht, abzulenken vom Wetter, wunderschön hier und da hinten ist eine ganze wunderschöne Gegend, kann man gut essen. Da habe ich denen so irgendwas angezapft da, ne, und das hat irgendwie gewirkt. Also ich habe da nichts abgeben müssen. Und andere haben die ganzen Filme verloren. Ne?
Haben Sie die dann versucht rauszuschmuggeln, die Filme, oder waren Sie da ganz mit offenen Karten? Ja, das sind die Filme, ich habe Fotos gemacht, aber schönes Wetter.
Ja, genau so. Ne? Da fährt man dann wieder von Dresden nach Berlin und dann freut man sich hier an der Grenze. Ach, herrlich, und so. Das hat gewirkt. Das ist richtig reingelegt. Das hat Spaß gemacht. Ne?
In der DDR gab es ja auch den Feiertag, der Tag des Eisenbahners. War das Fotografieren da etwas leichter?
Ja, selbstverständlich. Da waren gerade in Dresden, da haben die ganzen Dampfloks rausgeholt und machen eine riesengroße Party da. Also da stehen da, das war toll da übrigens. Nicht? Überall Dampfloks. Nicht? Und das waren die Tage, wo man unbeschwert fotografieren konnte. Ne?
Und die Reichsbahn der DDR hat auch noch was angeboten, wenn ich das so da raushöre.
Ja, doch, richtig. Da sind ein paar nette Lokführer dabei gewesen, da die man eigentlich dann gekannt hat von früheren Zeiten noch, wo man auch in Dresden noch mehr fotografiert hat. Ne? Das hat natürlich auch dann irgendwann mal nachgelassen. Ne?
Haben Sie damals schon die Bilder auch veröffentlicht?
Ja, aber nicht viel. Ich bin da zurückhaltend gewesen, nachdem da mit Stasi und so, da könnte ja irgendeiner da was machen dann. Übrigens war mal ein Typ von Osten, der war mal bei mir in Stuttgart, der hat da geklingelt. Das werde ich heute noch wissen. Der hat mich da kurz mal was gefragt, ob ich der Wolli bin, der da immer hin und her fährt. Ich habe gesagt, woher wissen Sie das? Das war ganz komisch eigentlich. Also die sind bis nach Stuttgart vorgedrungen, die Typen. Und auch vor Stuttgart habe ich noch gewohnt in Nürtingen. Und da ist ein Hochhaus, da war ich mit meinen Eltern, habe ich da gewohnt. Und dann kommt eine Frau vom Haus, sagt, da war gerade einer da aus Berlin, hat sich erkundigt nach Ihnen. Also die sind ja bis da hingefahren, die Typen. Ne?
Und haben wohl auch mal mit ihren Eltern gesprochen. Zumindest findet man über ihre Eltern auch was in den Stasi-Akten.
Ja, natürlich, klar. Mein Vater hat sich gewundert, aber der war dann natürlich zack, zack, weg.
Und der hat aber auch nicht gesagt, Bub, hör jetzt auf damit, das gibt noch Schwierigkeiten?
Nö, der kannte mich ja, wie das ist alles gut abgegangen da. Nicht? Aber ich habe mich heute noch gewundert, wie kommen die da hin nach Nürtingen? Nicht? Das ist heute noch ganz unklar eigentlich.
Wie war das denn damals für Sie nach der Wiedervereinigung, als Sie Ihre Stasi-Akten zur Einsicht beantragt haben?
Oh je, ich habe 6 Leitsordner heute noch hier in meinem Zimmer. Ne? Das ist noch über 1000 Blätter sind das. Ne? Das ist alles noch vorhanden.
Was ist da so drin? Was findet man da so?
Davon alle Einzelheiten eigentlich von mir hinsichtlich Besuch in der DDR. Und da ist alles drin eigentlich. Da sind auch die Namen drin von den Hauptmännern, also Hauptmann sowieso und dann noch, wie sie alle heißen da. Nicht? Ich wollte mal einen aufsuchen, sogar in Potsdam, aber der ist leider verstorben, der war dann nicht mehr ansprechbar. Ne?
Burkhard Wolny, vielen Dank.
Ja, gerne.
Thematisch bleiben wir in der DDR. Genau wie in Westdeutschland versuchte man auch dort, den Bahnbetrieb günstiger zu machen. Um Nebenstrecken wirtschaftlicher zu machen, entwickelte man in beiden Teilen Deutschlands Schienenbusse. Das Westmodell, den VT98, habe ich hier schon häufiger vorgestellt. Heute sprechen wir mal über das Ostmodell, die Ferkeltaxe oder auch Blutblase, wie diese Fahrzeuge im Volksmund genannt wurden. Übrigens zwei Begriffe, die man zu dem Westschienenbus nie gesagt hat, auch wenn man das häufig mal in der Berichterstattung über einen VT98 liest. Ein Verein in Gramzow, das liegt in der Uckermark, hat zwei Prototypen dieser Ferkeltaxen und würde diese gerne aufarbeiten. Die Besonderheit: diese beiden Fahrzeuge wurden im Gegensatz zu anderen Ferkeltaxen nie modernisiert. Ich bin jetzt verbunden mit dem Eisenbahnmuseum in Gramzow und mir zugeschaltet einmal Sven Altermann und Dieter Engel. Hallo.
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 Wo genau findet man Sie?
Wir sind in Gramzow in der Uckermark, das liegt im Nordosten vom Land Brandenburg. Und Gramzow ist auch der älteste Ort der Uckermark. Mhm.
Ihr Eisenbahnmuseum ist vor kurzem in die Presse geraten durch zwei Ferkeltaxen, also diese Schienenbusse, die man ja in der DDR eigentlich überall antreffen konnte. LVT heißen sie auch. Und davon haben sie zwei ganz besondere Exemplare.
Na, wir haben einmal den Triebwagen und einmal den dazugehörigen Beiwagen. Ein Fahrzeug ist motorgetrieben und einer ist praktisch der Beiwagen, den man mitnehmen konnte als Anhänger.
Das war bei diesen Schienenbussen, das war ja auch bei den Westschienenbussen eigentlich auch Standard, dass gar nicht alle Fahrzeuge angetrieben waren. Im Westen gab es auch noch Beiwagen und Steuerwagen. Bei Ihnen, soweit ich das weiß, gab es nur Steuerwagen, die aber selber dann eben keinen Antrieb hatten und den mitgeführten Motorwagen dann fernsteuerten.
Na, bei uns ist das praktisch der Beiwagen, der konnte aber nicht den Triebwagen steuern. Das war eben noch der Vorläufer vom Steuerwagen oder Triebwagen. Der 171 war eben nicht für Steuerwagenbetrieb ausgebaut.
Genau, die nachfolgende Generation, die konnten das dann schon.
Man kann also sagen, Sie haben ist eigentlich die Vorserie davon.
Na, wir haben sogar das erste Nullserienfahrzeug. Es gab zwei Baumusterfahrzeuge von den Triebwagen und dann gab es eine Nullserie und das ist das erste Nullserienfahrzeug, die sozusagen die 003.
Genau, man hat auch zu DDR-Zeiten gerne vom Baumuster 3 gesprochen.
Das heißt, die Waggonfabrik in Bautzen hat damals ihre Fahrzeuge zur Probe gebaut, um dann zu gucken, wie läuft das, was muss man vielleicht noch verbessern. Und die spätere Serie ist dann ganz anders geworden in einigen Punkten.
Ja, genau so ist es. Ja,
kann man auch daran erkennen, dass wir zum Beispiel noch dieses Fahrzeug mit der Panoramascheibe haben. Diese Scheibe wurde dann auch aus dem westlichen Ausland importiert. Und die nachfolgenden Fahrzeuge, die 172er-Reihe, hatte diese Scheibe nicht mehr.
Das heißt, vorne an den Ecken eine rundgebogene Scheibe.
Genau, da gab es 33 Fahrzeuge von, die das praktisch beim Neubau bekommen haben. Und danach wurde es dann in zwei Seiten, also vorne und Seitenscheibe, umgebaut.
Und das lag daran, dass die Scheibe aus dem Westen kam und dann gegen teure Devisen eigentlich eingekauft werden musste.
Genau so. Hm.
Und dann hat man sich gesagt, naja, das kann man eigentlich auch sparen. Der Westschienenbus, den kennt man nur so, der hat auch die gebogenen Scheiben an der Ecke, aber da war es ja kein Problem ranzukommen. Was gibt es denn noch für Besonderheiten? Was ist nachher anders geworden in der eigentlichen Serie?
Naja, man hat praktisch auch die Stoßanrichtung hat man anders gemacht. Da hat man praktisch so eine Platten dran zum Berühren vom Beiwagen und man hat natürlich
die Leistung vom
Leistung
Motor
erhöht. Ne? Der Motor hatte ja 180 PS und man hat dann einige Sachen mit dem Getriebe verbessert. Das ist ja ein mechanisches Getriebe, das man elektromechanisch geschalten hat und ja, man hat dann einige Sachen auch vom Fahrbetrieb, Spurkantspielung und so weiter hat man eingebaut. Es gab Sachen, die man dann aus dem Betrieb heraus, dann aus den Erfahrungen dann sozusagen verbessert hat.
Und dann später sind davon mehrere gebaut worden. Wie viele Schienenbusse gab es nachher von diesen LVTs?
Na, es gab 70 Triebwagen von der 171er Baureihe und 89 von der 172er Baureihe.
Was ist da der Unterschied zwischen 171 und 172?
Ja, das ist dann der Triebwagen, der vom Steuerwagen ausgesteuert werden konnte.
Ach so, und die erste Serie, die 171, die konnten quasi nur ihren Beiwagen mitnehmen und mussten dann umsetzen.
Genau. Die mussten wirklich umsetzen. Und die 172er-Serie, wie eben gesagt, die hatte dann eben nicht mehr diese Panoramascheibe und war technisch natürlich auch noch, wie wir eben gesagt hatten, etwas anders ausgerüstet.
Dann auch mit mehr Motorleistung?
Ja, definitiv.
Wie viele Motoren hatte der?
Einen,
okay. Diese Schienenbusse waren eigentlich in der DDR fast auf jeder Nebenbahn anzutreffen. Oder gab es so Schwerpunkte, wo man die besonders viel eingesetzt hatte?
Naja, auf jeden Fall auf Nebenbahnen. Dafür wurde er auch gebaut. Gerade eben für diesen, auch die DDR hatte eben versucht, mit möglichst wenig Einsatz, auch Personelleinsatz, möglichst effektiv zu arbeiten. Und dafür wurde er gebaut und konzipiert, auf Nebenstrecken eben nicht mit schweren Dieselloks und Wagen zu fahren, sondern eben halt mit diesen Triebwagen zu fahren. Für uns in der Uckermark ist es natürlich sozusagen ein Wahrzeichen, weil gerade auch als die Strecke noch bedient wurde, von Prenzlau nach Gramsow fuhr dieser Triebwagen, aber eben auch von Prenzlau nach Templin waren sehr oft diese LVTs eingesetzt.
Wie muss man sich den von innen vorstellen, den LVT? Also man kann, das ist ja wie ein Bus quasi auf Schienen, auch vergleichbar durchaus mit dem Westmodell, mit dem VT 98. Man kann sich auch neben den Fahrer setzen und kann vorne rausgucken.
Genau, konnte man, der Fahrer sitzt in der Mitte und rechts und links noch praktisch einen Sitz für den Zugführer oder auch für Fahrgäste. Das war so möglich, dass man sitzen durfte, wenn der Triebfahrzeugführer das sozusagen nicht unterbunden hat. Da muss man dazu sagen, aber konnte man dann da auch sitzen. Mhm.
Naja, Cousine, weiß ich noch, die hat immer da gesessen als Zugführer.
Und Sitze waren natürlich mit Kunstleder bezogen, so rotes Kunstleder, Schaumstoff innen drin und Sitzbank auch großzügig, passen so drei Leute nebeneinander.
Mhm. Ja. Das waren aber die gleichen, die auch in den Rico-Wagen drin waren. Und die waren auch so rot bezogen.
Ja.
Höchstgeschwindigkeit, sagten sie, 90 km/h. Jetzt war aber der Zustand der Strecken wahrscheinlich nicht überall so, dass man die auch fahren konnte.
Naja, die sind aber auch auf Hauptbahn gefahren, die Triebwagen nicht mehr auf Nebenbahn. Und da konnte, wenn 90 km/h auch mussten, denn die auch wahrscheinlich danach fahren.
Ja, weil der Fahrplan vorgegeben hat.
Das war schon wirklich, dass sie so gefahren sind, ja.
Nee, auf Hauptstrecken sind sie so gefahren. Ja, da haben sie das ausgenutzt, na klar, um den Blockabstand freizubringen.
Nebenbahn sicherlich nicht, hier nach Gramsow du auch nicht, da war 40 km/h die Höchstgeschwindigkeit. Aber die konnten eben auch woanders 90 km/h ausfahren.
Mhm. Genau, was wir noch gar nicht gesagt haben, dass diese beiden Schienenbusse eigentlich nur dastehen und derzeit auch nicht im Einsatz sind. Die sollen nämlich aufgearbeitet werden und dafür sammeln sie auch Spenden.
Ja, wir haben uns im Vorjahr sozusagen zusammengetan. Es gab die Idee, sozusagen diesen Triebwagen, erstmal diesen Triebwagen als solches wieder aufzuarbeiten. Die Idee vom Museum her war auch dann, dieses Fahrzeug lauffähig aufzuarbeiten. Das soll das große Ziel sein. Wir sind jetzt da dran, Spenden zu sammeln. Wir haben schon einiges gesammelt, so dass wir jetzt auch starten können mit Begutachtung, mit einer Unterstellung etc.
Sven Altermann und Dieter Engel vom Eisenbahnmuseum in Gramsow, vielen Dank.
Bitteschön.
Dankeschön.
Das war wieder Langsamfahrt in der 27. Ausgabe. Habt ihr Themenvorschläge, Kritik oder Anregungen? Auf langsamfahrt.de gibt es ein Kontaktformular oder ihr schreibt mir über Facebook, Twitter oder Instagram und dort findet ihr diesen Podcast unter @langsamfahrt. Die Musik im Hintergrund ist übrigens von DJ Tuvik und der Titel heißt Die Bahn. Ich verabschiede mich nun von allen Hörerinnen und Hörern am Radio, bei Radio Darmstadt, bei Radio Unerhört Marburg, Radio Swupfurt und Radio RFM. Übrigens, damit die Sendung immer genau eine Stunde lang geht, muss ich die Interviews zum Teil auch ziemlich deutlich kürzen. Um die Interviews aber in voller Länge zu hören, verweise ich euch jetzt noch auf den Podcast der Sendung auf langsamfahrt.de, Ausgabe 27, denn dort gibt es die Interviews in voller Länge und auch immer mal wieder Podcasts, die überhaupt gar nicht im Radio laufen. Also abonniert doch den Podcast auf langsamfahrt.de oder eben überall da, wo es Podcasts gibt. Damit verabschiede ich mich nun, euer Gregor Börner. Tschüss!